Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend und dies sind Themen unserer Sendung. Die im Dezember an Nigeria zurückgegebenen Benin-Bronzen sollen womöglich an Nachfahren des Königs von Benin übereignet werden und nicht einem Museum. Heißt das, die Restitutionspolitik ist verfehlt? Miriam Kahns Gemälde Fuck Abstraction wurde im Pariser Palais de Tokio mit Farbe besprüht. Wie verhält sich die Künstlerin zu der Attacke? Wir erinnern an die Opernsängerin Grace Bunbury, die im Alter von 86 Jahren gestorben ist. Und wir erfahren später in dieser Stunde, welche Journalisten, Romanautorinnen und Zeitungshäuser in New York mit dem Pulitzerpreis 2023 ausgezeichnet werden. Seitdem am Wochenende bekannt wurde, dass die von Deutschland an Nigeria zurückgegebenen Benin-Bronzen offenbar Privateigentum der Königsfamilie in Benin City werden sollen, beginnt hierzulande das Fragen. War die Rückgabe verfrüht oder gar verfehlt, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt? Oder ist es so, dass Deutschland schlicht akzeptieren muss, dass die Bronzen möglicherweise von einer breiteren Öffentlichkeit nicht mehr betrachtet werden können? Über diese Fragen spreche ich jetzt mit Hermann Partzinger, dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Guten Abend, Herr Partzinger.
Guten Abend.
Deutschland hat mit Nigeria ein Abkommen über die Rückgabe von Benin-Bronzen geschlossen. Demnach sollten die Artefakte von der nigerianischen Museums- und Denkmalsbehörde verwaltet werden in einem Museum, das europäische Standards erfüllen soll. Dafür gab es auch Geld aus Deutschland. Nun scheint das Abkommen hinfällig geworden zu sein. Haben Sie mit einer solchen Wendung gerechnet?
Also ich glaube, man muss das mal ein bisschen einfangen. Ob nun jetzt das alles hinfällig ist, das wage ich zu bezweifeln. Also es gibt einen Erlass des scheidenden nigerianischen Präsidenten. Es war Wahlen in Nigeria. Es wird Ende des Monats eine neue Regierung geben, der das Eigentum übertragen hat an den König, an den Oba von Benin. Aber die National Commission of Museum and Monuments, diese nigerianische Bundeskulturbehörde, der wir das Eigentum übertragen haben, werden dabei in keinster Weise genannt in diesem Erlass. Und insofern ist man jetzt dabei, in Nigeria das juristisch zu präzisieren. Da gibt es verschiedene Anträge auch. Also ich denke, hier ist erstens noch nicht das letzte Wort gesprochen. Zweitens ist natürlich schon klar, dass der König vielleicht stärker als bisher einbezogen werden muss, in welcher Form das auch immer geschieht. Und das Dritte ist, dass selbst wenn der König Eigentümer würde, damit ja nicht gesagt ist, dass die Objekte nicht in einem Museum ausgestellt werden sollen. Also diese Dinge, glaube ich, die werden hier zu schnell vermischt, um sozusagen das Ganze als Fehlleistung zu deklarieren. Aber ich glaube, so weit sind wir noch lange nicht.
Ja, wenn so eine Vermischung geschieht, dann haben natürlich Restitutionsgegner die lauteste Stimme und die sprechen zurzeit von einem Fiasko. Ist das völlig unangemessen?
Ich finde schon. Ich finde es vor allem schwierig, dass man sagt, wenn Dinge einem afrikanischen Staat übertragen werden, gerade vor allem, wenn es jetzt hier um das historische Königreich von Benin geht, sozusagen deren Rolle im Sklavenhandel, die natürlich eine wichtige Rolle war, klar, das gehört zur Geschichte dazu. Oder eben Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit Menschenopfern und so, was es vor Jahrhunderten eben dort gab. Aber ich meine, das stellt ja nicht in Frage, dass die Plünderung durch die Briten eindeutig Unrecht war und ist auch nicht bestritten worden, dass es ein Unrechtskontext war und deshalb haben wir auch zurückgegeben. Und es ist schon schwierig, wenn man aufgrund eines eindeutigen Unrechtskontextes zurückgibt, wenn man dann meint, Bedingungen stellen zu können. Und deshalb hat die Bundesregierung eben keine Bedingungen gestellt. Die nigerianische Regierung, die jetzt Eigentümerin ist, kann natürlich dieses Eigentum weiter übertragen. Aber warum setzen wir automatisch voraus, dass selbst wenn das passiert, dass es bedeuten würde, die Objekte sind nicht mehr zugänglich, auf Nimmerwiedersehen verschwunden, tauchen irgendwo am Kunstmarkt auf? Das finde ich schon, das grenzt an Unterstellung. Und ich glaube, man sollte doch jetzt erstmal abwarten, wie die Dinge sich entwickeln.
Da muss man sagen, es gibt ja einige Parteipolitiker, die behaupten nun schon, die Bundesregierung hätte afrikanisches Weltkulturerbe, ich zitiere, in die Versenkung befördert. Das sind natürlich Positionen, die die Debatte um die Rückgabe von geraubter Kunst einen Rückschlag erteilen.
Und natürlich, das geht genau in die Richtung, dass man sozusagen Fakten schon sozusagen herbeiredet, die vor Ort noch gar nicht geschaffen sind. Das ist, glaube ich, mal ganz wichtig. Man muss doch erstmal abwarten, was aus diesen Entwicklungen jetzt wirklich passiert. Was am Ende wirklich dabei herauskommt, ich glaube, der König von Benin ist stärker einzubeziehen in diese ganzen Überlegungen. Vielleicht wird es am Ende auch das Ergebnis sein. Aber jetzt schon zu sagen, es ist alles falsch, wir geben das nicht zurück. Wissen Sie, das ist eine Haltung. Man hat ja die Museen mit Recht vielmals kritisiert über ihre Haltung aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Sie sagten, wir können es nicht zurückgeben, denn das führt nur zu Streit. Die haben keine richtigen Museen, die Dinge werden gestohlen, werden auf dem Kunstmarkt landen. Das war doch das Narrativ, wo man ja mit Recht die Museen dafür kritisiert hat. Und ich glaube, wir gehen jetzt einen anderen Weg. Und ich habe weiterhin uneingeschränktes Vertrauen in unsere Partner in Nigeria. Und insofern wollen wir mal abwarten, was wirklich daraus geschieht. Ich bin da ganz optimistisch.
In der Süddeutschen Zeitung habe ich einen afrikanischen Juristen zitiert gefunden, der meint, dass die Mitarbeiter der nigerianischen Museums- und Denkmalsbehörde wenig interessiert seien an der Weiterentwicklung afrikanischer Kultur. Und er meint, die Nigerianer würden sich sogar vom Oba von Benin, also dem Königsverwandten, besser vertreten fühlen. Diese Kritik können Sie nach dem, was Sie gerade gesagt haben, vermutlich ja gar nicht nachvollziehen.
Ja und nein. Also ich glaube, dass man das so pauschal nicht sagen kann. Aber wir haben hier einen ganz konkreten Fall, auf den wir immer stoßen, wenn wir nach Afrika oder auch in andere Länder Objekte zurückgeben. Einerseits die staatliche Seite, mit der wir verhandeln, mit der wir eine Vereinbarung erzielen. Das geht nur mit der staatlichen Seite. Die Staaten sind aber vielfach Produkte, Relikte der Kolonialzeit. Und dann die verschiedenen Communities innerhalb der jeweiligen Staatsgebiete. Und die Frage ist schon, die haben natürlich ein besonderes, originäres Interesse, kulturell, historisch, an ihrem kulturellen Erbe. Und wir sehen ja, dass diese Prozesse, wo immer wir mit Rückgaben sprechen, ob das in Kamerun ist oder in vielen anderen Ländern, dass das auch Debatten sind, die innerhalb dieser afrikanischen Staaten stattfinden. Und ich glaube, das ist genauso eine Debatte, die wir jetzt auch in Nigeria haben. Was ist die Rolle des Königs von Benin bei der Präsentation sozusagen dieses kulturellen Erbes? Und ich glaube, man muss diese Seite schon mit einbeziehen. Aber die Rückgabe, substanzielle Rückgabe von Kulturgütern aus kolonialen Kontexten ist nicht nur für die deutschen und europäischen Museen relativ neu, sondern natürlich auch neu für die afrikanischen Staaten, die davon betroffen sind. Und auch dort sind eben diese Debatten in Gang, die wichtig sind. Und ich glaube, man muss hier diese divergierenden Interessen zusammenbringen, damit da wirklich etwas Fruchtbares für die Zukunft entstehen kann.
Der Austausch von nigerianischen und deutschen Kuratoren war bzw. ist ja noch ein Vorhaben, das auch eingelöst werden soll. Könnte das verzögert werden jetzt durch die Vorgänge?
Nein, das glaube ich nicht. Also wir haben ja bei der Eröffnung des Humboldt-Forums im September letzten Jahres, des letzten Abschnittes, Teilabschnittes, haben wir zwei junge Fachleute aus Benin City gehabt, die unser Vermittlungsprogramm für die beiden Benin-Säle im Humboldt-Forum entwickelt haben. Also diese Kooperation geht weiter. Ich war gerade vor 14 Tagen in Dakar auf einer großen Konferenz zwischen europäischen MuseumsdirektorInnen und afrikanischen Kolleginnen und Kollegen, wo wir über eine wirklich im großen Stil, auf einer breiten Grundlage über die Wege der Zusammenarbeit diskutiert haben. Da ist im Augenblick eine ganze Menge im Gange und insofern ist mir da gar nicht bange, dass wir hier, es wird immer wieder auch Rückschritte geben, das ist ganz klar, sowas geht nicht ganz einfach, aber ich bin wirklich guter Dinge, dass es in die richtige Richtung vorangeht und wir mit den afrikanischen Museen eine neue Form der Zusammenarbeit bekommen. Und der erste Bau, dieser Pavillon in Benin City übrigens, der ist bereits im Bau befindlich, der soll zum nächsten Jahreswechsel fertig sein und dort werden dann mit Sicherheit auch die ersten Objekte gezeigt, ich würde mal so sagen, unabhängig wem sie dann auch wirklich gehören.
Deutschland hat letzten Dezember 500 Jahre alte Benin-Bronzen an Nigeria restituiert. Es könnte sein, dass sie Eigentum der nachfolgenden Familie des Königs von Benin werden. Über diese Perspektive und was sie bedeutet für die künftige Restitutionspraxis habe ich mit Hermann Partzinger, dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, gesprochen. Ihnen, Herr Partzinger, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, danke auch.
In einer aktuellen Ausstellung des Pariser Museums Palais de Tokyo hängt ein Bild der Schweizer Künstlerin Miriam Kahn. Es zeigt die Silhouette eines gesichtslosen Mannes mit erigiertem Penis, der einen zerbrechlich wirkenden, vor ihm knienden Körper zum Oralsex zwingt. Französische Kinderschutzgruppen und selbsternannte Kämpfer gegen Pädokriminalität verlangten eine Abhängung des Kunstwerkes. Für sie handelte es sich um die Verherrlichung von von Kinderpornografie und eine Verhöhnung von Vergewaltigungsopfern. Im Museum gingen Morddrohungen ein. Ende März entschied das Pariser Verwaltungsgericht, dass das Bild Fuck Abstraction keinesfalls abgehängt werden soll. Das aber interessierte den älteren Mann wenig, der gestern Nachmittag Miriam Kahns Bild mit lila Farbe besprühte. Der französische Präsident verurteilte die Bildattacke als Angriff auf unsere Werte. Die Kulturministerin Rima Abdul-Malak sieht eine Verbindung zwischen der Tat und der Polemik, mit der die rechtspopulistische Partei Rassemblement National die Freiheit von Künstlern in Frage stellt. Wir hatten das Glück, die Malerin selber zu erreichen. Guten Abend, Frau Kahn.
Guten Abend.
Wie haben Sie die Nachricht von der Vandalisierung Ihres Bildes aufgenommen?
Ja, was soll man sagen? Es ist einfach blöd. Aber ich habe es eigentlich erwartet.
Das heißt, Sie haben es erwartet, weil die ganze Vorgeschichte das befürchten ließ?
Genau. Und es ist nicht einfach eine Behauptung, dass das von der ganz rechts kommt, sondern es war eine der Parlamentarierinnen, die vom Front National ist, die das losgetreten hat, das Ganze. Und klar, wenn eine Parlamentarierin so etwas sagt und alle diese Schutzorganisationen für Kinder plus noch Feministinnen, die haben sie auch vergessen, da ist freie, kann man tun, was man will, oder?
Warum sind die Leute nicht erreichbar und ignorieren die Lesart und die Absichten einer Künstlerin, ja genau das Gegenteil zu tun, nämlich Gewalt anzuklagen?
Ja, das weiß ich auch nicht. Man kann natürlich nicht alle Leute ansprechen. Das ist sowieso in der Kunst so, dass Interpretation muss frei sein. Es kann also jemand finden, dass das Kinder sind. Nur sollte diese Person so anständig sein und dann einfach weggehen und das Bild nicht mehr anschauen. Das ist ja das Tolle an Kunst. Man muss nicht schauen. Man kann, man darf interpretieren. Aber man darf nicht zerstören, man darf es nicht missbrauchen für politische Zwecke etc. Das geht nicht.
Wie blicken Sie auf diese Diskussion zu Ihrem Werk, die ja von Anfang an doch auch heftig geführt wurde?
Ja, es ist interessant, weil es hinweist, was heute los ist. In jedem Land, in Frankreich ist es natürlich extrem, durch den Front National, der an die Macht kommen will und sowieso durch das System, das sie haben. Aber das gibt es bei uns auch und das gibt es in Deutschland auch mit der AfD. Da muss man sich nicht täuschen. Ich nehme das nicht unbedingt persönlich. Ich mache meine Arbeit eh. Und was soll ich dann noch sagen? Es ist frustrierend, es ist nervig, aber es trifft mich nicht in der Arbeit selbst. Im Gegenteil, es bestätigt mich eher. Ich meine damit nicht, dass ich jetzt provozieren will oder sowas. Aber jede Kunst sollte frei sein, darzustellen, was sie will. Weil die Voraussetzung ist, dass man interpretieren kann, was man will, wenn man was sieht, aber nicht zerstören. Das ist ein Schritt, den ich nicht dulde.
Sie leben und arbeiten in der Schweiz, Sie stellen international aus und Sie reisen ja auch, weil Sie Ihre Arbeiten im Ausland zeigen. Diese Säuberungsversuche, wie man sie jetzt hier in Frankreich am Beispiel der Ausstellung im Palais de Tokio sehen konnte, sind das Versuche, die Sie überall verschärfter und zunehmend beobachten?
Ja, ich weiß nicht, ob Sie gerne in Ausstellungen gehen von zeitgenössischer Kunst. Das sind ja immer diese Triggerwarnungen. Das ist ja schon so ein Schritt, dass man den Leuten nicht die Freiheit lässt, was sie sehen wollen, sondern man leitet sie schon etwas weg von Inhalten, die für sie schwierig sein könnten. Ist reine Interpretation auch das. Aber das machen natürlich Institutionen versicherungstechnisch mäßig. Das geht mich überhaupt nichts an. Und ich bin langsam sauer auf diese Institutionen, die das einfach dann mitmachen, anstatt das zu bekämpfen.
Das heißt, Sie könnten ja möglicherweise Bilder auch zurückziehen, wenn die Institutionen dieses Spiel weiter betreiben und Triggerwarnungen anbringen?
Also da muss ich jetzt in Zukunft schauen, wie das geht. Ich kann in Amerika übrigens schon lange nicht mehr ausstellen, weil da schon im Voraus Selbstzensur verlangt wird. Und das befürchte ich wirklich, dass mit der Zeit Institutionen Selbstzensur machen und sagen, zu mir kommen ins Atelier und sagen, das Bild kann ich nicht, das Bild kann ich nicht, das können wir nicht und das können wir nicht. Und das wäre furchtbar. Es ist noch nicht so weit durch den Kampf, den wir da geführt haben, auch den rechtlichen Kampf, und dass die Politik auch ganz zu dieser Institution Palais de Tokio steht, ist das jetzt ein Zeichen, aha, wir lassen uns das nicht gefallen.
Was werden Sie, Frau Kahn, mit dem besprühten Bild, wenn die Ausstellung dann zu Ende geht, machen?
Ja, ich werde es restaurieren lassen. Und Sie haben ja den Mann erwischt, der das gemacht hat, ein älterer Herr. Der wird eingeklagt, zweimal, von meiner Galerie und vom Palais de Tokio. Und das muss er dann zahlen, die Restauration. Der muss blechen.
Im Pariser Palais de Tokio wurde das Bild Fuck Abstraction der Schweizer Künstlerin Miriam Kahn besprüht. Das Museum will das Werk bis zum Ende der Ausstellung am 14. Mai mitsamt den Spuren der Entstellung weiter zeigen. Danach geht es zurück an Miriam Kahn. Ich bedanke mich, Frau Kahn, für das Gespräch.
Auf Wiedersehen.
Das beharrliche Einfordern von mehr Diversität auf den Theaterbühnen und den Opernbühnen ist wichtig, weil Veränderungen eher langsam umgesetzt werden. Gerade schwarze Künstlerinnen und Künstler sieht man selten, von Dirigenten oder Intendantinnen ganz zu schweigen. Der Blick zurück zeigt, dass es wichtige und erfolgreiche nicht weiße Sängerinnen gab, aber es sind eben nur wenige. Jessie Norman, die im Herbst 2019 starb, hat es nach ganz oben geschafft und auch Grace Bunbury. Gestern ist die US-amerikanische Opernsängerin in Wien, wo sie sich beheimatet hatte, im Alter von 86 Jahren gestorben. Ich bin nun mit dem Musikkritiker Jörn-Florian Fuchs verbunden. Wie, Herr Fuchs, begann Grace Bunburys Karriere und was machte ihre Stimme aus?
Ja, sie wurde ja in St. Louis geboren, also in einer Gegend, wo natürlich zur damaligen Zeit viel, viel Musik, die schwarze Musik wirklich gespielt wurde. Aber sie hat sich eben interessiert für Oper und für dieses Repertoire, das damals dort nicht unbedingt en vogue war, und hat auch erste rassistische Auseinandersetzungen selber miterlebt, dadurch, dass sie eben ihren Unterricht, den sie machen wollte, nicht machen konnte, nicht akzeptiert wurde. Und sie hat sich dann weiter orientiert und hat etwa bei Lotte Lehmann, wirklich also emigrierten deutschen Sängerin, einer Legende, studiert und sich dann ganz langsam vorgearbeitet mit einem Debüt, und zwar am Neris in der Aida in Paris und wenig später dann auch bei den Bayreuther Festspielen. Und bei ihr ist, was die Stimme betrifft, das Besondere, dass sie eben erstmal ein großes Stimmvolumen hat und ein großes Spektrum abgedeckt hat an Rollen, an Partien, und dass sie eigentlich als Mezzosopranistin begonnen hat und sich später aber dann auch große Sopranpartien erarbeitet hat. Und es ging ihr immer darum, welche Rolle wirklich zu ihr auch als Person gleichsam ganzheitlich passt. Und da konnte sie eben auch Grenzen zwischen den Stimmfächern mühelos überschreiten.
Weil der Auftritt in Wagners Tannhäuser in Bayreuth so wichtig für Grace Bunburys Karriere war, wollen wir sie in der Rolle der Venus hören.
Seligst allen Gott, der Süß.
Grace Bunbury war eine schwarze Venus, die erste schwarze Venus auf einer deutschen Opernbühne. In Bayreuth gab es 1961 massive Proteste. Wagner würde sich im Grabe umdrehen, hieß es. Die damaligen Intendanten Wieland und Wolfgang Wagner hielten zu ihr. Was genau, Herr Fuchs, war da los?
Das war schon einer der größten Skandale in der zumindest bundesdeutschen Operngeschichte. Ich meine, sie war Mitte 20, sie war wohl auch, das sieht man einfach in den historischen Dokumenten, einfach eine Erscheinung, auch darstellerisch auf der Bühne, nicht nur vokal. Und es gab hunderte von Protestbriefen an die Intendanten, was das für eine Schande sei, also wirklich Rassismus pur in dieser Zeit. Und das ist ja immer so ein Punkt, gerade was die Bayreuther Festspiele und ihre Vergangenheit betrifft, da gibt es vieles, was im Argen lag auf jeden Fall und belastet war. Aber man sieht schon sehr deutlich, dass in dieser Zeit die Intendanten ganz gezielt so etwas machen. Manche sagen heute, das ging eigentlich eher darum zu provozieren und möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren, aber bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich denke, eher ist meine künstlerische Entscheidung. Und dieses Wagnis einzugehen und dazu zu stehen, das hat natürlich was Großartiges. Es gibt dann auch den überlieferten Satz, also Wagner hat unserer Kenntnis nach, der Intendantenkenntnis nach, eben nicht für Hautfarben komponiert. Und so wurde zu dieser Zeit, dass diese Kritik damals abgewehrt, könnten sich vielleicht die ein oder anderen heute auch noch eine Scheibe von abschneiden, auf welche charmante Weise man solchen Ausfällen einfach begegnen kann.
Grace Bunbury hat sich gelegentlich auch in kulturelle Debatten eingemischt, dass eine Kollegin sich beleidigt fühlte, weil Anna Netrebko sich für eine Rolle das Gesicht schwarz färbte. Das konnte sie gar nicht nachvollziehen.
Man muss auf Kredibilität gehen, nicht nur auf ihre eigenen Wünsche. Als ein Künstler, man muss das machen, was richtig ist. Was war das für eine Elisabeth oder für eine Venus? Oder für einen Salome. Ich habe eine Palette von Make-up, von Carmen bis zum Turandot. Ja, man muss weiterdenken als nur meine Hautfarbe.
Also der Ausdruck und die Glaubwürdigkeit zählen. Die Hautfarbe spielt eine untergeordnete Rolle. Grace Bunbury hatte etwas erfrischend Praktisches. Heute käme sie mit solchen Überlegungen nicht durch in Diskussionen.
Sie wurde dafür auch durchaus kritisiert, nicht nur in der Branche, auch weit darüber hinaus. Diese Position, da kann man natürlich sagen, gut, das war auch da schon eine wirklich ältere Dame, die einfach so ihr Ding durchgezogen hat und das so gesehen hat. Es hat aber, wie wir es gerade gehört haben, auch etwas wirklich ganz Ehrliches, Authentisches und mit Sicherheit natürlich nichts, was in irgendeiner Art und Weise jetzt von ihrer Seite aus gar als rassistisch oder diskriminierend zu bewerten ist. Das heißt, ich finde, man kann sowas durchaus mal ernst nehmen und zwar einfach als Haltung, dass man eben nicht so übermäßig politisch korrekt ist und dass man eben nach dieser Ehrlichkeit und Authentizität geht. Als Haltung finde ich das absolut wunderbar und bewundernswert. Das fehlt manchmal ein bisschen, finde ich, in den Debatten, wo eben so viel Schlagworte erstmal kommen und dann erst das Nachdenken. Andererseits ist es natürlich klar, wir haben heute zu Recht die Position, wir fragen eben schwarze Künstlerinnen und Künstler, was haltet ihr von dem Blackfacing zum Beispiel auf deutschen Opernbühnen? Und die überwiegende Anzahl sagt eben, was sie davon halten, nämlich nichts. Also von daher findet das in dem Sinne natürlich nicht mehr statt. Das ist alles in Ordnung, aber dennoch ist, finde ich, so eine Position, so eine Ehrlichkeit durchaus, wie Sie sagten, auch durchaus auch erfrischend.
Wenn Sie, Herr Fuchs, noch einmal kurz auf Ihren ganzen Weg als Sängerin schauen, was bleibt von Grace Bunbury in Erinnerung?
Zum Beispiel noch die Carmen, die sie dann in Salzburg unter Karajan gesungen hat, ist auch verfilmt worden. Man findet natürlich wahnsinnig viel im Netz, das ist ja fast alles verfügbar. Es war auch eine Diva, da merkt man auch schon jetzt in Social Media, merkt man so in Kommentaren, die einige sagten so à la Jesse Norman, die ist so übertrieben gewesen mit Rolls-Royce und großen Glitzerroben. Andere sagen, nein, sie hatte einfach Lust auch an guter Kleidung und schönen Autos. Also es ist fast schon ein bisschen rührend, wenn man die Diskussion sieht. Ich denke schon, dass das eine sehr integere Person war, die zu Recht sehr selbstbewusst war und die sich ein bisschen auch die Opernwelt so eingerichtet hatte, wie sie das wollte, bei der Repertoirewahl, aber auch eben was so politische Korrektheit betrifft, um die sie sich nicht sehr geschert hat. Solche Stimmen, nicht nur vokal, sondern eben auch intellektuell, finde ich, fehlen heutzutage ein bisschen in der Branche.
Die US-amerikanische Opernsängerin Grace Bunbury ist am Sonntag mit 86 Jahren in Wien gestorben. Jörn Florian Fuchs erinnerte an ihre Karriere und ihre Person. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Thomas Jedecke für uns.
In Köln haben rund 200 Menschen gegen den für morgen geplanten Auftritt von Roger Waters in der Kölner Lanxess Arena protestiert. Kunst könne man in einer Demokratie nicht einfach verbieten, sagte die parteilose Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker auf der Kundgebung auf dem Roncalli-Platz am Kölner Dom. Wichtig sei jedoch, Widerspruch zu organisieren. Der Vorstand der Synagogengemeinde Köln, Abraham Lehrer, bekräftigte seine Forderung nach einem Auftrittsverbot. Kunstfreiheit müsse hinter der Menschenwürde zurücktreten, sagte Lehrer, der auch Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland ist. Die Veranstalter der Protestkundgebung werfen dem 79-jährigen ehemaligen Musiker der Rockband Pink Floyd israelfeindliche und antisemitische Äußerungen vor. Jens Gleisberg.
Waters selber bestreitet das. Er gilt als Anhänger des BDS. Die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung will Israel international die Unterstützung entziehen. Dadurch soll Israel gezwungen werden, den Kampf gegen die Palästinenser einzustellen. Veranstaltet wurde die Demonstration unter anderem von den christlichen Kirchen und der Synagogengemeinde. Tenor der Kritik, das Konzert hätte verboten werden müssen. Zwischen der Musik und den politischen Ansichten könne man bei Roger Waters nicht trennen. Das sieht auch Waters selbst so. Wer mit ihm nicht einer Meinung sei, der solle doch an die Bar gehen, hat er am Wochenende den Konzertbesuchern in Hamburg empfohlen.
In Belarus ist der 61-jährige Blogger und Aktivist Mikalaj Klimowitsch in der Haft gestorben. Er war im Februar wegen einer satirischen Zeichnung des autoritären Präsidenten Lukaschenko inhaftiert worden. Klimowitsch litt an einer Herzerkrankung. Die Europäische Union reagierte mit Bestürzung. Das sei ein weiterer Beweis für die völlige Missachtung des Lebens und der Rechte von Menschen durch das Lukaschenko-Regime, erklärte EU-Sprecher Stano. Klimowitsch sei nur einer von vielen inhaftierten Menschen in Belarus, denen trotz gesundheitlicher Probleme der Zugang zu Medikamenten und ärztlicher Hilfe verweigert werde. Eine neu entdeckte Schmetterlingsgattung ist nach der Figur des Sauron aus dem Fantasy-Roman Der Herr der Ringe benannt worden. Grund dafür ist das auffällige Muster auf den Flügeln der Tiere, schwarze Ringe auf gelbem Grund. Das berichtet die britische Nachrichtenagentur PA und zitiert eine Mitteilung des Natural History Museums in London. Demnach ähneln die Ringe dem allessehenden Auge Saurons aus den Büchern von J.R.R. Tolkien. Die Beschreibung der nun als Sauroner bezeichneten Schmetterlinge ist Teil eines größeren internationalen Forschungsprojekts, bei dem 400 Arten untersucht wurden.
Letzten September wurde die international bekannte Schriftstellerin, Filmemacherin und Friedenspreisträgerin Tsitsi Dangaremba in Simbabwe zu 6 Monaten Haft auf Bewährung und zu einer Geldstrafe verurteilt. Man warf ihr und der sie begleitenden Journalistin Julie Barnes vor, sie hätten 2020 bei einem demonstrativen Spaziergang durch Harare zu Gewalt aufgerufen. Gefordert hatten Tsitsi Dangaremba und Julie Barnes auf einem mitgetragenen Plakat die Reform der Institutionen in Simbabwe. Sie gingen nach der Verurteilung in Berufung. Heute wurde darüber im obersten Gerichtshof von Simbabwe entschieden. Barbara Gröblinghoff arbeitet als Projektleiterin der Friedrich-Naumann-Stiftung in Simbabwe. Mit ihr habe ich am Abend gesprochen. Frau Gröblinghoff, die Nachricht hat sich schnell verbreitet. Dangaremba und Barnes sind freigesprochen worden. Die Verurteilung durch den Antikorruptionsgerichtshof ist jetzt hinfällig. Mit was für Argumenten wurde das Urteil korrigiert?
Ja, die beiden Richter haben sich gar nicht lange aufgehalten mit den ganz vielen Argumenten, die die Verteidigung vorbrachte, warum dieses erste Urteil nicht rechtskräftig sein soll, sondern haben sich angeguckt, was ist der Tatbestand, was ist das eigentliche Verbrechen sozusagen, was diesen Frauen vorgeworfen wird, haben sich dann nochmal vergewissert, was die Tatsachen sind, die Handlungen, die diese Frauen vorgenommen haben, und haben dann gesagt, ja, aber Aufruf zur Gewalt liegt doch hier gar nicht vor.
Die Verhandlung hat ganze 10 Minuten gedauert. War die Öffentlichkeit, ja, einschließlich der beiden Frauen, die in Berufung gegangen sind, überrascht?
Waren wir alle, ja. Wir waren alle sehr überrascht. Nicht, dass wir nicht vorher schon wussten, dass dieses erste Urteil Blödsinn ist. Wir waren nur überrascht, dass die beiden Richter zu genau der gleichen Schlussfolgerung in eben genauso schneller Zeit kamen.
Tsitsi Dangarembga hat sich immer schon für die Einhaltung der Menschenrechte eingesetzt. Sie ist eingetreten gegen Diskriminierung, Verfolgung und Korruption in Simbabwe. Gibt die Aufhebung des Urteils jetzt Anlass zur Hoffnung? Denn die große Befürchtung war ja, dass mit der Verurteilung ein Präzedenzfall geschaffen wurde, der Menschen entmutigt, für ihre Rechte einzutreten.
Ich würde sagen, das ist gemischt. Auf der einen Seite ist enorme Erleichterung, dass die beiden Frauen freigesprochen worden sind. Und das ist auch juristisch und anders absolut sauber, dass das passiert ist. Aber allein in der letzten Woche sind drei andere, auch mit Tsitsi gut bekannte und durchaus arbeitende Aktivisten, Freiheitsstrafen auferlegt worden, dass einem die Augen tränen. Und das heißt, das ist jetzt gut gegangen für Frau Barnes und Frau Dambarengwa. Aber die haben jetzt auch in einem Statement, was Tsitsi heute Nachmittag rausgeschickt hat, nochmal aufgezählt, wie viele andere Menschen da sind, Politiker, Politikerinnen, Journalisten, Journalistinnen, die in genau der gleichen oder übleren Lage sind als Tsitsi Dambarengwa und Julie Barnes.
Die Schriftstellerin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga hat beim Obersten Gerichtshof in Simbabwe erfolgreich Berufung gegen ihre Verurteilung eingelegt. Sie und die Journalistin Julia Barnes wurden heute in zweiter Instanz freigesprochen. Näheres dazu haben wir von Barbara Gröblinghoff erfahren. Sie arbeitet für die Friedrich-Naumann-Stiftung in Simbabwe. Besten Dank, Frau Gröblinghoff.
Danke sehr.
Der Pulitzerpreis wird gern mit den Oscars verglichen, einfach weil er der wichtigste US-amerikanische Medienpreis ist. Die Jury besteht aus Journalisten und Verlegern, UniversitätsprofessorInnen, Kolumnisten, Autoren und Autorinnen. Ein Kreis von 18 Persönlichkeiten hat am späteren Nachmittag an der New Yorker Columbia Universität damit begonnen, die Preisträger des Jahres 2023 bekannt zu geben. Wir haben eine Zeitverschiebung von 6 Stunden und können jetzt ja nach ersten Namen fragen. In der Leitung begrüße ich Peter Mücke, ARD-Korrespondent in New York. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Der Pulitzerpreis wird in verschiedenen Kategorien vergeben. Alle sind gespannt, welche journalistische Reportage oder Recherche hervorgehoben wird. An wen geht die Ehrung 2023?
Nun, der renommierteste der Pulitzer-Preise, der für Public Service, also dem Dienst an der Öffentlichkeit, würde man das wahrscheinlich übersetzen auf Deutsch, der ist an die US-Nachrichtenagentur Associated Press, AP, gegangen. Für die Berichterstattung aus der von russischen Truppen belagerten ukrainischen Stadt Mariupol. Die AP-Journalisten waren mehr als 3 Wochen lang dort das einzige internationale Medium vor Ort oder Vertreter des einzigen internationalen Mediums vor Ort. Alle anderen Journalisten sind aus Sicherheitsgründen abgezogen worden. Die AP-Kollegen sind geblieben, zum Teil unter Lebensgefahr, bis die Stadt eben von russischen Truppen eingenommen worden ist. Und in dieser Zeit sind bemerkenswerte Geschichten entstanden, die um die Welt gegangen sind, die auch in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt haben, unter anderem über eine verletzte schwangere Frau, an die erinnere ich mich, die Geschichte. Der Bürgermeister von Mariupol hat später gesagt, diese Berichterstattung von AP hat für so viel Aufmerksamkeit gesorgt in der Weltöffentlichkeit, dass die russische Seite eine Evakuierungsroute freigegeben hat auf großen Druck hin und über die sind dann tausende Zivilisten gerettet worden. Und die AP hat auch noch einen Preis bekommen für die Breaking News Photography, also einen von 2 Pulitzerpreisen für Fotojournalismus und zwar für die Nachrichtenfotos, die die Agentur geliefert hat aus der Ukraine im ganzen vergangenen Jahr. Insgesamt muss man sagen, war der Ukraine-Krieg wie zu erwarten, dass zumindest mal in den internationalen Kategorien das dominierende Thema in der Kategorie International Reporting bekam die New York Times den Preis und zwar für die kontinuierliche Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine und besonders für die sehr aufwendige 8-monatige Recherche in der Stadt Bucha. Die hat, glaube ich, auch in Deutschland für ziemlich Schlagzeilen gesorgt. Da haben es die New York Times-Kollegen geschafft, Todesfälle von Zivilisten dort bestimmten russischen Regimentern nachzuweisen mit ganz aufwendigen Recherchemethoden.
Letztes Jahr haben ukrainische Journalistinnen und Journalisten den Sonderpreis der Pulitzer-Preis-Jury erhalten für ihren Mut, ihre Ausdauer und ihr Engagement. Gab es in diesem Jahr auch einen Sonderpreis?
Keinen Sonderpreis, aber bei der Eröffnung wurde ausdrücklich nochmal der Fall Evan Gerkovich erwähnt. Das ist ein russischstämmiger amerikanischer Journalist, der zuletzt für das Wall Street Journal gearbeitet hat. Er ist festgenommen worden, der 31-Jährige. Ihm wird Spionage vorgeworfen. Er sitzt in Russland im Gefängnis. Er hat recherchiert, offenbar zu den Verwicklungen der Wagner-Söldner-Truppe in der Ukraine. Er hat versucht herauszufinden, wie dort Menschen angeworben werden, die dort als Söldner dann in die Ukraine gehen, um dort zu kämpfen. Ihm wird jetzt, wie gesagt, Spionage vorgeworfen. Er sitzt in Haft in Russland und ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft bei einer Verurteilung. Und an ihn und an seinen Mut als Kriegsberichterstatter hat die Jury nochmal ausdrücklich erinnert.
Auch für Romanschriftsteller und Schriftstellerinnen ist die Pulitzer-Banderole ein mächtiger Beschleuniger. Der Preis beschert Auflagen und natürlich auch den Verkauf von Übersetzungsrechten. Auf welchen Romantitel hat sich die Jury geeinigt?
Diesmal auf zwei. Das ist etwas ungewöhnlich. Zum einen auf Trust, den gibt es auch schon auf Deutsch. Hernan Diaz ist der Autor. Auf Deutsch heißt das Buch Treue. Zufällig habe ich es gelesen vor ein paar Monaten. Es geht um einen New Yorker Finanzjongleur der 20er Jahre, der an der Börse zu unermesslichem Reichtum kommt. Damals ist sogar schafft, aus der Weltwirtschaftskrise damals Ende der 20er als Gewinner hervorzugehen. Seine Geschichte wird erzählt, ganz spannend, aus vier verschiedenen Perspektiven. Vier verschiedene Bücher sind in diesem Buch alle sehr subjektiv und mit der Zeit setzt sich durch diese unterschiedlichen Perspektiven dann ein Bild zusammen über diesen Mann, über die Geschichte seiner Familie in den USA, über die Frau an seiner Seite, die Ehe. Es geht um Geld, es geht um Emanzipation, es geht um den Finanzkapitalismus der 20er Jahre. Ein tolles Buch, sage ich mal ganz privat. Der zweite Roman ist Demon Copperhead von Barbara Kingsolver. Den gibt es meines Wissens noch nicht auf Deutsch. Der Titel erinnert nicht zufällig an Charles Dickens' David Copperfield. Es geht um einen Jungen, der von einer alleinerziehenden Mutter, die selber Teenagerin ist, in einem Wohnwagen geboren wird, großgezogen wird. Und es geht um die kupferfarbenen Haare seines toten Vaters. Das ist der Name. Und so die Rezensionen. Es geht um das wilde Überlebenstalent dieses Jungen, die sehr witzig und sehr unterhaltsam erzählt wird.
An der Columbia University in New York sind die Pulitzerpreise 2023 bekannt gegeben worden. Über einige herausragende Arbeiten, die von der Jury ausgewählt wurden, habe ich mit Peter Mücke gesprochen. Ihnen, Herr Mücke, noch einen guten Abend in New York.
Danke.
Seit 1991 tauschen sich die freien Kinder- und Jugendtheatergruppen regelmäßig aus beim Festival Spurensuche, das inzwischen fast ausschließlich Theaterschaffende versammelt, also ein Arbeitsfestival ist. In diesem Jahr geht es vorrangig um das Sensibilisieren für Rassismus und Empowerment von diversen KünstlerInnen. Tobias Krone hat sich am ersten Tag des wieder in München stattfindenden Festivals für Fazit umgesehen.
Eine schwarze Stimme auf Banjo-Klängen. Beim ersten Hinhören klingt das wie eine ironische kulturelle Aneignung, denn das Banjo verbinden ja wohl alle mit weißen Cowboys. Doch das ist einer der kulturwissenschaftlichen Haken, die die Hamburger Künstlerin Mabel Preach in ihrer Performance-Installation Afro Space Funk schlägt. Denn ursprünglich war das Banjo kein amerikanisches oder europäisches Instrument.
The banjo is an African instrument.
Besonders gern performt die freie Künstlerin diese Mischung aus Disco und Vorlesung vor Jugendlichen, wie sie im Interview erklärt.
Man muss sagen, dass junge Menschen, Kinder und Jugendliche diese Mauer noch nicht zugebaut haben. Das heißt, die sind noch empfänglich für bestimmte Themen.
Das ist die Zielsetzung des Arbeitsfestivals Spurensuche im Münchner Pathos-Theater. Auch freie Kinder- und Jugendtheater-Inszenierungen sollen diverser werden. Denn hier widerspricht die Projektleiterin Julia Kiso-Kandeil der Performerin, auch Kinder sind nicht frei von rassistischen Diskursen.
Wann fangen wir an, Kindern Bücher vorzulesen? Wenn die noch nicht mal ein Jahr alt sind. Also ich habe meinen Kindern angefangen, Bücher vorzulesen, da waren die 8, 9 Monate alt. Und dann schauen sie sich tatsächlich Kinderbücher einfach mal an in den Kinderzimmern und was da erzählt wird und wer vorkommt und wer nicht vorkommt. Und wenn sie das genau 1, 2 Jahre mit Kindern machen, dann haben sie am Ende ein Kind sitzen, das ist 2 Jahre und das wird ihm ganz genau sagen, welche Puppe es toll findet und welche nicht.
Rassismus auf der Bühne als eine freie Entscheidung von Individuen zu erzählen, das reiche nicht. bisher
haben Theaterinszenierungen für junges Publikum ganz oft die Geste, das ist schlecht. Aber es wird nicht nochmal drüber gesprochen, inwiefern Privilegien eine Rolle spielen, inwiefern nicht nur auf einer persönlichen oder individuellen Ebene Rassismus stattfindet, sondern eben auch auf einer strukturellen, institutionellen Ebene.
Sagt Programmplanerin Celine Bartholomäus. Auf dem Festival wollen sie und der Verein von Theaterschaffenden ACT zum einen theoretisch über Strukturen von Rassismus nachdenken, zum anderen haben sie die eingeladenen Theatergruppen der letztjährigen Edition gebeten, die Theatergruppen, die dieses Jahr ihre Inszenierungen präsentieren, einzuladen. Unter der Maßgabe, es muss eine Perspektive sein, die fehlt. Wichtig ist ihnen, jede und jeder soll sich hier wohlfühlen. Wer Diskriminierung erfährt, kann sich an ein Awareness-Team wenden. Die Vorstellungsrunde auf der Bühne ist inklusiv.
Ich benutze die Pronomen Sie, Ihr. Mein Gebärdenname ist... Ich positioniere mich als eine weiße Frau, um die 40... Ich trage eine schwarze Hose.
Andrea Gronemeyer ist angetan. Die heutige Intendantin des Münchner Kinder- und Jugendtheaters Schauburg hat 1991 die erste Ausgabe des Festivals mitinitiiert. Als Vertreterin der Boomer-Generation lerne sie nun, hier manches zu verstehen.
Mal über Partizipation zu reden und nicht nur über Inhalte. Früher ging es ja immer darum, was wollen wir auf der Bühne für Inhalte und zu wem reden wir. Aber dieses Miteinanderreden und sich Zeit dafür zu nehmen, wie heute in der Eröffnung, habe ich gedacht, hey, super, die stellen sich stundenlang vor und sagen, wie sie aussehen und wen sie repräsentieren und wie sie sich positionieren. Und dass diese Zeit wichtig ist und dieser Schritt, glaube ich, in der Debatte eines wirklichen Miteinanders wichtig ist. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich zuletzt gelernt habe.
Eine Welt ohne Rassismus. Davon träumt die Theatermacherin Mabel Preach. Und zwar überall.
Wir bleiben vor allem in den Bubbles, weil man da nicht von vorne an, also man muss nicht das ein 1x1 Rassismus erklären, sondern es ist einfach ein Common Sense da und man kann einfach anfangen zu arbeiten.
In die Montur eines Bundesadlers gezwängt, mehrere Meter hoch auf Stelzen. Die schwarzen Adlerschwingen aus Folie haben eine Spannweite von mehreren Metern, performt Catalina Götz vom Hamburger Hayusom Ensemble aus Geflüchteten ihre Hommage an ihre persönliche Migrationsgeschichte.
Also egal wie perfekt wir uns an Deutschland anpassen, wir werden trotzdem immer als Fremde abgestempelt und wir werden nie wirklich hundertprozentig irgendwie akzeptiert.
Dabei täte ein frischer Blick von außen auch der etablierten Theaterszene gut. Was Catalina Götz seltsam findet an deutschem Theater, den Kanon.
Immer wieder eine neue Inszenierung von irgendeiner griechischen Sage. Wie oft habe ich irgendwas mit Medea gesehen oder gehört?
Weg mit Medea, her mit den neuen Narrativen und neuen Stimmen. Die Atmosphäre dürfte passen für einen fruchtbaren Austausch über sensible Themen.
Tobias Krone berichtete über den Beginn des Arbeitsfestivals der freien Kinder- und Jugendtheaterszene Spurensuche in München. Die Performance Afro Space Punk von Mabel Preach wird übrigens Dienstag und Mittwochabend für ein breites Publikum in der Schwere Reiterhalle aufgeführt. Und nun zur Kulturpresse vom 9. Mai. Hans von Trotha hat sie für uns gelesen.
Neues zur Frau in der Gesellschaft. Wobei auffallen könnte, dass es offenbar erst einmal als paradox, das Wort fällt, oder auch absurd, fällt auch, wahrgenommen wird, wenn Frauen einfach das Gleiche denken, wollen oder tun wie Männer. Lange, schreibt Marie-Louise Goldmann in der Welt, galt es als Höhepunkt der Emanzipation, wenn Frauen Kinder und Karriere unter einen Hut bekamen. Doch das neue Motto laute: keine Kinder, keine Karriere. Als Kronzeugin ruft sie Nadia Shehadeh auf, die gerade ein Buch mit dem Slogan »Den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen« bewirbt. Darin heißt es, ein halbwegs öder Tag zu Hause ist immer noch besser als ein interessanter Tag bei der Arbeit. Und ich bin eine Slackerin, ein Faulpelz. Wenn FDP-Fritze Christian Lindner eine wie mich treffen würde, liefe es ihm kalt den Rücken runter. Eine feministische Ode an die Faulheit sei längst fällig, meint sie, denn Frauen hätten nie das Privileg gehabt, faul sein zu dürfen. Die Weigerung, die von Männern aufgestellten Regeln für ein erfülltes Leben zu befolgen, beschreibt Marie-Louise Goldmann als radikalste Form des Widerstands und findet, das sei ein paradoxer Trend. In der FAZ geht die Autorin Eva Ladipo dem Phänomen der rechten bis rechtsextremen Frauen nach. Lange sei es als Absurdität wahrgenommen worden. Die Wahrheit, meint sie, sei so unbequem, dass sie gerne verdrängt werde. Von links wird sie verdrängt, weil man sich dort Frauenpower ganz anders vorstellt. Und von rechts wird sie verdrängt, weil die Verteidigung des Vaterlands doch eigentlich Männersache ist. Trotzdem sei die Tatsache nicht zu leugnen, dass Frauen in der Politik nirgendwo so auffälligen, durchschlagenden Erfolg haben wie am rechten Rand. In Amerika gehört die ultrarechte Republikanerin Marjorie Taylor Greene zu den einflussreichsten Parlamentariern. Für ein Wahlkampfvideo legte sie sich jüngst mit 50 Kaliber Präzisionsgewehr auf einen Pickup-Truck und jagte ein Hybridauto mit der Aufschrift »Sozialismus« in die Luft. Ihre Parteikollegin Lauren Boebert posiert als stolze Mutter von 4 Söhnen, die ihre Maschinengewehre selbst unterm Weihnachtsbaum im Anschlag halten. In Kontinentaleuropa, fährt Eva Ladipo fort, verfolgen rechte Politikerinnen zwar eine andere, leisere Taktik, doch das funktioniert genauso gut. Eva Ladipo fügt verschiedenen Erklärungsversuchen für das Phänomen des besonderen Erfolgsrechts der Frauen einen hinzu, dessen Argumentation auf dem zentralen Moment eines rechtskonservativen Frauenbildes fußt. Dem vermeintlich schwachen Geschlecht, schreibt sie, werde seit jeher die wohl kämpferischste Rolle zugeschrieben, die das Menschengeschlecht überhaupt zu vergeben hat. Als Mutter wird die Frau zur Löwin. Als Mutter entwickelt sie ungeahnte Kräfte. Als Mutter schreckt sie vor nichts zurück und tut alles, um die Brut gegen äußere Gefahren und unbekannte Eindringlinge zu beschützen. So gesehen sei überhaupt keine Verstellung nötig, um das eigene Land als Frau gegen Einwanderer, gegen die EU oder gegen die globalisierte Elite zu verteidigen. Im Gegenteil, meint die Autorin, die Wut gegen Angela Merkel während der Flüchtlingskrise speiste sich zu großen Teilen aus dem Gefühl, dass Mutti eher fremden Kindern zu Hilfe kam als den eigenen. In der Taz zitiert Sophia Cesnik aus dem neuen Buch der Französin Pauline Armange, die mit ihrem Essay »Ich hasse Männer« bekannt wurde, wobei Sophia Cesnik klarstellt, dass die Autorin selbst in einer romantischen Beziehung mit einem Mann lebt und es weniger die Männer per se sind, die sie hasst, als vielmehr deren Stereotyp männliches Verhalten. Jetzt legt Armange mit einem Buch über den Schwangerschaftsabbruch nach, auch einen eigenen. Es ist, resümiert Sophia Cesnik, vermutlich nicht das Buch des Jahres, aber sie findet es wohltuend und tröstend, Teil dieser Lebensrealität zu werden, selbst wenn sie einen nicht betreffen sollte. Denn, zitiert die Rezensentin die Autorin, wenn weiße Hetero-Cis-Männer 100-mal die gleiche Geschichte von einem in der Midlife-Crisis steckenden Anti-Helden erzählen können, können sich auch andere das Recht nehmen, zu wiederholen, zu bekräftigen und einzubläuen. Und da hat sie recht.
Sagt Hans von Trotha nach der Lektüre der Feuilletons vom Dienstag. Und das war Fazit mit Sigrid Brinkmann. Eine gute Nacht wünsche ich.